Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Die Kids machen sich auf den Weg, heute mit Sarah und Sandra. Viel Spaß euch da hinten. So, mir ist vorhin aufgefallen, bei der Verlesung der Geburtstagskinder der letzten Woche, ich meine, dass Frieda sogar heute Geburtstag hat. Ich glaube, das ist so. Frieda, an dieser Stelle, wenn du uns siehst, du bist jeden Sonntag eigentlich im Gottesdienst. Heute hättest du dein Geburtstagsständchen bekommen, wenn du hier gewesen wärst. Aber an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Alles Gute, Gottes Segen für heute zu deinem Geburtstag. Dann noch eine kleine Voransage. Ich stehe hier neben einem mächtigen Weihnachtsbaum. Das ist schon, ich finde, das ist ein ganz schönes Gerät. So. Vielen Dank an die Leute, die den hierher gewuppt haben in dieser Woche und geschmückt haben. Also ich glaube, eine kleine Männerschar war los und hat sich richtig aufs Feld begeben, den selber gesägt und so. Also ich glaube, Heinz und Tole waren dabei und Simon und Frank und ich weiß nicht, wer noch alles. Vielleicht habe ich jetzt zwei vergessen. Seht's mir nach. Ich weiß zumindest, dass Imke und Katrin den geschmückt haben. Also vielen Dank euch allen. Super. So, jetzt zur Predigt. Ich würde ehrlich gesagt gern anders anfangen, aber ich muss so anfangen. Nämlich, da sind wir wieder. Da sind wir wieder mit Abstand, mit Einschränkungen, mit starker Personenbegrenzung, mit größeren Auflagen, mit vermehrten Rückzug, sagen wir mal, in die eigenen vier Wände, Absagen von Gruppen, Weihnachtsmärkte sehr reduziert, manche sind schon abgesagt oder abgebrochen, Vereinsleben, Gemeindeleben, wieder runterfahren, wieder mehr von zu Hause aus, wieder von den Bildschirmen, Teamtreffen, wieder nur digital, Kontakte einschränken und so weiter und so weiter. Da sind wir wieder, alles Folgen der sogenannten vierten Welle dieser Corona-Pandemie. Warum sage ich das? Ich hätte heute gerne über einen Bibeltext gepredigt, über Matthäus 2, einer meiner Lieblingsgeschichten, die Weisen aus dem Morgenland. Aber ich habe mich dagegen entschieden im Laufe der Woche, weil ich an der aktuellen Situation und einer damit verbundenen Wahrnehmung, die ich habe, nicht vorbeigehen möchte. Und diese Wahrnehmung nehme ich immer wieder gerade so in Gesprächen wahr und so in der Atmosphäre wahr, rund um die ganzen Einschränkungen und Verordnungen, was ist alles erlaubt und was nicht und wie lange geht das noch und so weiter. Nämlich die Wahrnehmung, und darum wird sich diese Predigt auch gehen, ein Wort, Entmutigung. Das Wort Entmutigung. Entmutigung. Ach da, ich sehe es da gar nicht. Okay, Entmutigung. So, ganz konkret, Entmutigung als Wahrnehmung, als Begleiterscheinung dieser vierten Welle, in der wir uns gerade befinden. Und zwar, das nehme ich bei vielen Menschen wahr, bei mir selber übrigens auch, Entmutigung mit einer ganz bestimmten Stoßrichtung, einem bestimmten Geschmäckle, wie der Schwabe sagt, nämlich, dass wir gewisse Freiheiten, die wir im letzten halben Jahr, glaube ich, alle genossen haben und wieder genossen haben, jetzt wieder verlieren, beziehungsweise schon verloren haben. Ja, so ein bisschen das Gefühl von wie gewonnen, so zerronnen. Jetzt ist es wieder weg. Ja? Wann hat das eigentlich ein Ende? Oder dieses Gefühl, nicht schon wieder, so nicht schon wieder. Diese Form der schrittweisen Entmutigung, könnte man schon sagen, dieser Zermürbung, jetzt schon wieder, jetzt nochmal, dieses Entnervtsein, das meine ich mit diesem Wort Entmutigung. Ja, als wenn diese Entmutigung, diese graue Graupelschauerwolke, die wir im letzten Sommer nach und nach endlich losgeworden sind, jetzt auf einmal wieder da ist. Jetzt ist diese blöde graue Wolke wieder da. Ja, also Entmutigung. Hinter dem Wort Entmutigung stecken ja viele Schattierungen. Es können ja noch viel mehr, noch Synonyme oder andere Emotionen damit verbunden sein. Verschiedene Assoziationen können einem da hochkommen. Und ich möchte euch mal ein paar davon zeigen. Und vielleicht ist der ein oder andere Begriff dabei, wo ihr sagt, das trifft es eigentlich viel mehr als dieses Wort Entmutigung. Und zwar zeige ich euch die Worte in einer sogenannten Word Cloud. Vielleicht kennt ihr das, wenn ganz viele Worte, Assoziationen in einer in einer Wortwolke zusammengefasst sind, also passend irgendwie zu unserer Graupelschauerwolke der Entmutigung. Die zeige ich euch mal hier. Da muss ich mich selber jetzt einmal kurz umdrehen. Lasst euren Blick mal kurz schweifen. Also in der Mitte steht Entmutigung oder als größtes Entmutigung. Und was alles da für Assoziationen mit verbunden sein können, das ist auch keine komplette Liste. Aber das kann irgendwie da mit zu tun haben. Verschiedene Schattierungen. Ja, wenn das von zu Hause vielleicht nicht sichtbar ist, ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal quer durch. Ich lese nicht alle vor, aber ein paar. Also Entmutigung, Enttäuschung, Verzweiflung, Sinnlosigkeit, Empörung, Entrüstung, Sackgasse, Enge, aus der Bahn geworfen, Hoffnungslosigkeit, Angst, Isolation, Skepsis, den Kopf in den Sand stecken, Zermürbung, Katzenjammer, Rückzug, Einsamkeit, Resignation, Niedergeschlagenheit, Demoralisierung und so weiter und so weiter. Viele Worte, die sich irgendwie alle um was Ähnliches drehen. Dass die Situation, in der wir alle sind, unterschiedliche Emotionen in uns hervorruft, liegt vermutlich an zwei Dingen. Erstens, Corona trifft Menschen, ist ja völlig klar, Menschen unterschiedlich hart. Ja, also sagen wir mal, die einen sind vielleicht genervt, weil ein Konzert ausfällt und zum fünften Mal jetzt verschoben wurde, zu dem sie eigentlich seit 2 Jahren gerne hinwollen. Das nervt sie irgendwie ein bisschen. Und ein anderer, sagen wir mal der Nachbar, dem ist das Konzert ziemlich egal, aber der ist schon seit 2 Jahren auf Kurzarbeit. Also der hat richtig Gehaltsverzicht, ja, Gehaltseinbuße. Das ist schon ein bisschen mehr als leicht genervt sein, ja. Und vielleicht der nächste Nachbar hat einen Angehörigen verloren oder leidet vielleicht selber unter Symptome, wurde positiv getestet und so weiter. Also ganz verschiedene. Ganz verschiedene Betroffenheiten. So, also Corona trifft Menschen unterschiedlich hart. Und ein zweiter Grund, warum auch die Maßnahmen unterschiedliche Emotionen hervorrufen, sagen wir mal, die Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse, ja, also sind unterschiedlich aufgestellt. Für eine gesellige Person, ich bin eine gesellige Person, ich mag gerne mit Menschen sein, bei Menschen sein, menschennah sein und so weiter. Für eine gesellige Person sind Kontakteinschränkungen natürlich viel gewichtiger, viel einschneidender als für eine Person, die sowieso gerne allein ist, ja, die sich gar nicht so gern unter Menschen aufhält. Völlig klar. So, da sind Menschen, das merken wir ja auch in den Diskussionen, total unterschiedlich. Aber ich wage mal zu behaupten, dass sich alle irgendwie, zumindest ist meine Wahrnehmung, das ist keine Unterstellung, aber ich glaube, dass sich die meisten irgendwie doch zumindest im Ansatz, in so einem Grundgefühl unter diese Wolke stellen können und sagen, ja, irgendwie ist das, also das trifft auch meine Situation, so mein Gemütszustand, so. Ich hoffe, dass das so ist. Wie gesagt, ich will keinem was unterstellen. Soweit mal diese Begriffe rund um das Wort Entmutigung als eine gewisse Standortbestimmung. Wie sieht's eigentlich gerade aus? Ja, also so geht das vielleicht gerade ganz vielen Menschen. So ein Einfangen der Atmosphäre, das ist der Versuch dieser Wortwolke. Ja? Und die Frage auf so eine Standortbestimmung muss sein, ja und jetzt? So, was jetzt? Was nu? So, wie gehen wir denn jetzt damit um? So, angenommen, man sieht sich irgendwie unter dieser Wolke, ja, und was jetzt? So, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit Entmutigung um? Ich bleibe jetzt mal bei diesem einen Begriff Entmutigung, auch wenn ihr ja vielleicht ein anderes Wort habt, was noch besser, was noch passender für euch ist. Aber ich bleibe mal jetzt der Einfachheit halber nur bei Entmutigung. Also gibt es ein Gegengift, sagen wir mal, ein wirksames Mittel, um dieser Entmutigung was entgegenzusetzen? Das ist, finde ich, echt eine Frage der Zeit. So, was haben wir da denn? Auch andere, was haben denn Menschen da für Antworten? Wie gehen sie denn damit jetzt um? Das ist die Frage. Es gibt ja scheinbar, was heißt scheinbar, es gibt ja verschiedene Strategien, wie Menschen mit dieser Situation umgehen.
jeder geht da ja irgendwie mit um, jeder muss da ja durch, ja, jeder lebt damit. Aber oft, das ist meine Wahrnehmung, sind das keine wohlüberlegten Strategien, wie man durch so eine Krise kommt, ja. Das ist gar nicht so was sehr Reflektiertes und Bewusstes, sondern oft, ich höre oft auch Floskeln, hinter denen Menschen sich förmlich auch verstecken. Ehrlich gesagt, ich benutze diese Floskeln auch manchmal. Sagen wir mal, da müssen wir jetzt alle durch. Nützt ja nichts. Nützt ja nichts. Schon oft gehört, selber auch schon gesagt. Ist nicht schön, aber was willst du machen? Ja. Irgendwie wird das schon, muss ja. Vielleicht fallen euch noch andere ein. Manche flüchten sich auch in Galgenhumor, ja, und andere schimpfen über die da oben oder haben auf einmal vor vielem Angst oder suhlen sich förmlich in Unzufriedenheit und in, und es ist alles blöd und war sowieso schon vorher auch so. Auch eine gewisse Egalhaltung gibt es, so sehe ich ganz oft, ja, quasi diese Haltung, solange ich und meine Familie gesund sind, ist mir das alles irgendwie doch relativ egal, so. Relativ egal. Sollen die doch machen. Also Hauptsache, ich bin gesund. Diese Stimme gibt's irgendwie auch in mir. Ich oute mich mal. So, und ich habe mich gefragt, was wäre eigentlich, wenn ich nur einen Vers, einen Satz, einen Tipp, ein Lebensmotto oder was auch immer sagen dürfte, eine Empfehlung aussprechen dürfte, wie man mit dieser Krise umgehen kann. Also was dieser Entmutigung wirklich was entgegensetzt. Welcher Satz wäre das? Und ich habe überlegt, und obwohl die Bibel das wohl größte, das ermutigendste Buch ist, das ich kenne, ist es am Ende kein Bibelvers geworden, sondern das Sprichwort, das Anna gerade auch schon genannt hat, das Thema dieser Predigt, das trotzdem übrigens zutiefst biblisch ist, also der Vorwurf, das steht ja gar nicht in der Bibel, kann man sofort beiseite lassen, nämlich diesen Satz, fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Wer kennt diesen Satz? Wer hat den schon mal gehört vor heute, vor Sonntag? Ganz wenige. Eine Hand sehe ich. Zu Hause melden sich vielleicht alle gerade. Also fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Ich muss da ein wenig ausholen. Auch dass man verstehen kann, warum ich diesem Satz so viel Wirkung zutraue. Ja, also dieser Satz hat sich bei mir immerhin durchgesetzt neben vielen anderen Sätzen und Bibelversen, die alle gut sind und so weiter. Und das hat mit seiner Herkunft zu tun. Dieser Satz hat eine Herkunft. Und zwar eines meiner Vorbilder, meiner pädagogischen Vorbilder, ist Giovanni Don Bosco. Vielleicht hat von euch jemand mal den Namen gehört. Das ist ein Katholik gewesen, der vor 200 Jahren circa geboren wurde. Und es hat in meiner Biografie, in meiner Geschichte, hatte ich viele Kontakte zu einer Jugendbildungsstätte, nämlich zu einer Jugendbildungsstätte der Salesianer Don Boscos. Die Salesianer ist ein Männerorden, nämlich der zweitgrößte Orden, katholische Orden der Welt. Also es ist ein Riesensystem geworden. Und dieser Orden geht zurück auf Giovanni Don Bosco, ein Italiener. Und dieser Italiener, dieser Giovanni Don Bosco, war ein besonderer Mann, der ein enormes Herz, sein ganzes Leben eigentlich der Jugend gewidmet hat, der Kinder, den Kindern und der Jugend, vor allem den jungen Männern am Anfang. Das hat auch einen bestimmten einen Hintergrund. Don Bosco wuchs so auf, hat Jugendarbeit gemacht, hat sein ganzes Leben da rein investiert. Dann hat er den Weg des Priesters eingeschlagen, war dann auf dem Priesterseminar und so weiter. Und als er Priester wurde, kam er nach Turin, italienische Stadt Turin. Und da hat er genau das weitergemacht, was sein Lebensmotto war, Kinder und Jugendliche, vor allem junge Männer. Und damals war es so, im Zeitalter der Industrialisierung, alles strömte in die Großstädte, sagen wir jetzt mal Turin, alles strömte dahin. Und auch die jungen Männer strömten vom Land dahin, haben ihre Familien, die ärmlichen Verhältnisse verlassen und haben sich ein besseres Leben in der Großstadt erhofft. und landeten, wie heute so oft auch noch, letztendlich nur in einer Art Vorort, einer Vorstadt, einem Stadtteil, einem Armutsviertel. Und dieses Armutsviertel war voll von jungen Männern, die sich letztendlich gar nicht anders zu helfen wussten, um sich, als sich irgendwie durchzuschlagen. Manchmal auch mit Kriminalität durchzuschlagen. Viele Hoffnungen auf ein besseres Leben waren ganz, ganz schnell dahin. Und Don Bosco hat gesagt, das ist mein Viertel ab heute, das ist mein Herzensanliegen, diese Armutsviertel, diese Menschen aufzusuchen und denen irgendwie Hoffnung zu vermitteln. Ja, also das war das Leben von Don Bosco, und da entwickelte sich dieses Lebensmotto von ihm, was er entwickelt hat: fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Worum geht's, wenn man ihn gefragt hat? Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Und dieses Sprichwort, das mich schon lange begleitet, dieses Lebensmotto, ist ein echtes, ich werde das noch auslegen, ein echtes, ein wirksames Gegenmittel gegen jede Form von Entmutigung. Warum? Dieses Sprichwort beginnt mit einer Haltung, nämlich der Haltung fröhlich sein. Fröhlich sein ist eine Haltung. Fröhlich sein kann man nicht machen. Man kann jemandem nicht sagen, ey, sei mal fröhlich, sei mal ein bisschen fröhlicher. Was soll der andere da gerade machen? Dieser Tipp wird ins Leere gehen. Sei mal fröhlicher, sei mal dankbarer, sei mal liebevoller. Vielleicht kann man sich da noch eher anstrengen, dass man irgendwie sich Mühe gibt, liebevoll zu sein. Aber sei mal fröhlicher. Kann man schlecht machen, und trotzdem stehen diese Appelle, sei fröhlich, sei freudig, sei dankbar und so weiter, stehen hundertfach in der Bibel, weil die Bibel am Ende auch davon ausgeht, von Menschen ausgeht, also sie spricht zu Menschen, die mit Gott verbunden sind, mit Jesus verbunden sind, und am Ende, das weiß die Bibel auch, ist am Ende immer Gott derjenige, der echte Veränderungen in mir bewirken kann, ja, der mein Herz wirklich verändern kann. Die Bibel sagt selber, der Früchte hervorbringen kann, Früchte des Geistes. Das kann nur der Geist Gottes tun. Du kannst dich noch so viel anstrengen, irgendwo sind deine Grenzen. Jesus sagt an dieser bekannten Stelle, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Also aus der Verbundenheit zu ihm erwächst die Frucht, erwächst eine Veränderung des Herzens. So, und das heißt, wer fröhlicher sein möchte, fröhlicher werden möchte, das kann ja ein guter Neujahrsvorsatz schon fast sein. Ja, ich werde im nächsten Jahr mal ein bisschen fröhlicher. Ich habe mir das vorgenommen. Wer fröhlicher sein möchte, sollte nicht zuerst an sich arbeiten, wogegen überhaupt nichts einzuwenden ist. Ja, also ich bin ein großer Freund davon, an sich zu arbeiten. Aber trotzdem, wer fröhlicher sein möchte, sollte sich in die Nähe Jesu begeben. Das ist der Schlüssel. In die Nähe Jesu, in die Nähe Gottes, mit ihm verbunden sein, mit ihm Zeit verbringen, sich von Gott füllen lassen. Und ich kenne kaum einen Menschen, der von sich sagen würde, ja, das mache ich schon genug. Da kommt eigentlich immer, zumindest in mir, ich weiß, und da geht noch mehr eigentlich. Also auch in meinem Leben, in meinem Alltag, da geht noch mehr. Wohlwissend, dass ich das tun sollte. Wohlwissend, dass ich das tun sollte, macht man es trotzdem manchmal nicht. Vielleicht kennt ihr das. Wo das Herz, das ist der Platz, in der Nähe Jesu ist der Platz, wo Veränderung geschehen kann, wo fröhlich sein passieren kann, wo fröhlicher werden passieren kann, wo das Herz verändert werden kann. Dass das übrigens natürlich manchmal mit Arbeit zu tun hat, mit Wollen, mit Entscheidungen, mit Prioritäten setzen, mit anderes mal in den Hintergrund stellen und so weiter, ist davon völlig unbenommen. So, wer sich irgendwie gerade unter dieser Wolke befindet, dieser Wolke der Entmutigung und der Zermürbung und der Müdigkeit und so, der braucht Zeiten, in denen er sich Gott hinhält. Ich halte mich Gott hin. So, und dann mal schauen, was Gott tut an mir. So. Das heißt, so selbstverständlich das für einen Christen sein sollte, ich sollte Zeit mit Gott verbringen. Darum geht's. Darum, das ist Christsein. Zuallererst, ja. So selbstverständlich das für einen Christen sein sollte, nochmal zur Erinnerung für uns alle, suche die Nähe Gottes. So. Auf deine Weise. Kann völlig unterschiedlich passieren, aber suche die Nähe Gottes. Für mich war es damals, vielleicht war ich da 18, 19, 20, eine große Entlastung zu hören, tu's auf deine Weise. Ich war nämlich noch nie der Typ und habe mir schon oft damit einen abgebrochen, morgens eine Viertelstunde früher aufzustehen, um meine stille Zeit zu machen und um einen Text zu lesen und den zu reflektieren und ins Gebet zu gehen. Ich habe es versucht, ich habe es mit verschiedenen Leuten versucht und alleine und so. Es ist einfach nicht meine Form. Bei manchen ist es die Form, dann bleibt dabei. Ja. Aber such die Nähe Gottes auf deine Weise. Don Bosco, dieser Giovanni, Johannes heißt übrigens Giovanni auf Deutsch, Giovanni Don Bosco sah in der Stadt, in diesen Armutsvierteln, unendlich viel Not und damit eigentlich auch unendlich viele Aufgaben. Er wollte ja machen, er wollte eigentlich loslegen, sofort nach seinem Studium, Theologiestudium, sofort in die Stadt, da ist Not da, da muss was getan werden. Sein Lebensmotto fängt aber trotzdem mit einer Haltung an, mit einer inneren Überzeugung, mit einer Handlungsmaxime, die überall sichtbar werden soll, nämlich mit einem fröhlichen Herz. Das ist so ziemlich das Gegenteil. Ein fröhliches Herz ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was unter dieser Wolke passiert. Da geht genau das verloren. Ein fröhliches Herz ist nicht das Aushängeschild eines Entmutigten, sondern genau das Gegenteil. Ja? Also, simple Frage an uns alle. Wie fröhlich, wie freudig, wirklich im Herzen, im Inneren, wie fröhlich bin ich in meinem Leben wirklich? Finde ich mal eine echte Frage. So platt sie ist oder so platt sie wirken kann, ist das eine echte Frage. Don Bosco wusste, was aus einer dankbaren Haltung, aus einer fröhlichen Haltung wachsen kann und auch wachsen wird, fast schon automatisch wachsen wird, nämlich die gute Tat, Gutes tun. Gutes tun. Aus Haltung wird immer Handlung. Weil das so klar und so einfach, aber immer stimmt, aus einer Haltung wird immer eine Handlung, ein Verhalten. Ja, und weil das so klar ist, dass Lebensfreude, Fröhlichkeit, dass das immer etwas Gutes nach sich zieht, braucht es hier überhaupt keinen Appell. Hier steht ja nicht, tue Gutes. Und man selber steht da und sagt, ja, ich will, aber ich kann nicht oder ich muss jetzt, weil mir das gesagt wird. Nee, hier steht gar kein Appell, hier steht Gutes tun. Ja, als Folge des Fröhlichseins, als Folge dieser Handlung. Na klar, wer fröhlich ist, der behält das nicht für sich, der tut anderen gut, allein schon mit seiner Art. Ja, und oft auch mit konkretem Verhalten. Ja, der tut anderen gut. Und dann möchte ich noch ein zweites daneben setzen, das dem nicht entgegensteht, aber was anderes betont. Ich möchte auch sagen, der andere Ansatz, wer einfach mal stumpf was Gutes tut, obwohl mir selber gar nicht danach ist, soll ja vorkommen. Manchmal muss man. Ja, manchmal muss man. Manchmal hat man sich das selber auferlegt oder man kriegt von anderen gesagt, nee, das ist jetzt deine Aufgabe, vielleicht auch im Beruf, kann ja sein, wäre doch mal ein cooler Beruf, wenn der Chef mir sagt, das hast du jetzt zu tun, eigentlich habe ich gar keine Lust, aber ich weiß, das ist eigentlich was Gutes. So, wer stumpf einfach was Gutes tut, obwohl ihm selber nicht gerade danach ist, weil ich vielleicht entmutigt bin, der kann darüber auch eine neue Haltung gewinnen. Das Herz kommt manchmal nach. Die Hände legen los und das Herz kommt manchmal nach. Das habe ich auch schon erlebt, Das war eine große Lehre aus meiner Zivildienstzeit. Die habe ich in einer Behindertenwerkstatt gemacht, in einer Caritas-Werkstatt. Da hieß es am ersten Tag, da standen wir aufgereiht als Zivis. 14 Zivis waren wir in dieser großen Einrichtung. Und wir alle wussten, einer kommt in den Bereich, wo die Menschen so sehr beeinträchtigt sind, dass es letztendlich da nur noch um Pflegeaufgaben geht. Ja, Essen anreichen, Toilettengänge, den Leuten beim Duschen helfen, Körperpflege und so weiter. Ja, dieserjenige war ich. Wir alle haben da gestanden, haben gehofft, nicht in diesen Bereich zu kommen. Und ich wusste noch, als dieser, wer war es, dieser technische Direktor dieses Werkes da gesagt hat, Herr Batran, Sie kommen in den Pflegebereich, in den Bereich 2. So, was erwartet mich? Ich wusste auch, dass es so schlecht ist, ja, also das ist was Gutes, was ich da tue. Ich wusste es auch, ich wollte es nur nicht tun, aber am Ende kam mein Herz nach und ich war am Ende gar nicht mehr von diesen Leuten wegzukriegen. Was ich damit sagen will, tue etwas Gutes, kann das Herz auch verändern. So, Gutes tun, tue Gutes. Wer sich unter dieser Wolke befindet, dem kommen vielleicht bei dem Appell, tue Gutes, ganz viele Abers in den Sinn. Ja? Was es nicht alles für Abers gibt, die dagegen sprechen, etwas Gutes zu tun. Ich will überhaupt keine Beispiele nennen, ihr habt sie alle selber im Kopf. Was gerade nicht passt, wie wenig Zeit man hat, was alles wichtiger ist. Ich möchte nur sagen, für Gutes tun. Ja, gibt es keinen Zeitpunkt, wo man zu jung, zu alt, zu schwach, zu beschäftigt, zu arm ist, zu voll mit Terminen, zu kraftlos, zu entmutigt? Nie. Es geht immer. Du hast immer Möglichkeiten, Gutes zu tun. Auch jetzt. Ja, auch heute. Auch von zu Hause aus. Vor ein paar Wochen habe ich, wisst ihr noch, diese Predigt gehalten von dem reichen Kornbauern, der sagt, oh, wenn erstmal, der war im Träumen, wenn erstmal das und das gemacht ist, dann kann ich mich darum kümmern. Er hat diese Scheunen bauen wollen. Wenn ich erstmal die Scheunen gebaut habe und meine reiche Ernte gelagert habe, dann habe ich erstmal das. Dann kann ich mich vielleicht auch um andere kümmern oder dann kann ich mein Leben genießen. Also erstmal das eine. Also nicht jetzt loslegen können, sondern erstmal was, es muss erstmal was vorbeigehen, dann kümmere ich mich darum. Genau diese Haltung ist nicht gefragt. Wir haben immer jetzt Möglichkeiten, heute. Selbst von zu Hause aus haben wir 1000 Möglichkeiten, um Gutes zu tun. So. Warum uns das gerade in diesen Zeiten wichtig sein sollte? Die wirkliche Kraft der Christen zeigte sich in ihrer Geschichte immer in widrigen Umständen. Da, wo es eigentlich nicht einfach war, wo es Gegenwind gab, wo 1000 Abers im Raum waren, da waren Christen gefragt und da waren sie gefordert. So. Und da haben sie oft den Unterschied gemacht. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ja? Das ist eine Aufforderung. Lass dich nicht von einer allgemeinen Stimmung, von einer allgemeinen Entmutigungswolke gefangen nehmen, sondern überwinde das, ja, indem du Gutes tust. So, dein Herz kann nachkommen. Seid ihr noch bei mir? Ja, ne? Gut. Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Das hört sich ja, finde ich, erstmal recht platt an, ne? Recht nichtssagend an. Auch irgendwie recht untheologisch, ja. Also hätte man nichts von einem Priester, der sein ganzes Leben Gott und den Menschen widmet, hätte man da nicht ein bisschen irgendwie Wort von Bibel, von Jesus, von Gott oder also hätte man das nicht erwarten können? Man muss Don Bosco verstehen oder wenn man ihn versteht, dann weiß man, wie er das gemeint hat. Denn er hat alles, was um ihn herum passiert, alles, auf Gott zurückführen können. So, selbst den spatzenden, nicht den spatzenden Pfeifen, sondern den pfeifenden Spatzen, selbst den pfeifenden Spatzen hat er auf Gott zurückgeführt. Den Spatzen, den man schnell mal überhört, ja, der eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Also den ich noch nicht mal wahrnehme, geschweige denn irgendwie mit Gott in Verbindung bringe, selbst den hat er mit Gott in Verbindung gebracht. Er fühlte sich so förmlich von Gott selbst umgeben, ja, und von dem, was Gott tut. Soll heißen, so sehr aktiv wir, also so sehr involviert wir bei den ersten Dingen sind, fröhlich sein, Gutes tun, ja, das betrifft ja zutiefst mich selber. Da geht's um mich, um keinen anderen, ja. Am Ende sind wir Teil der großen Geschichte Gottes mit dieser Welt. Vielleicht kennt ihr diesen recht kernigen Spruch von Martin Luther: Während ich hier mein Wittenberger Bier trinke, wird am Reich Gottes gebaut, hat er gesagt. Kann ich mir Luther richtig gut vorstellen, wie er da in seiner Abtei sitzt, Maß Bier vor sich hat und sagt, also bei allem, was er schon auch bewegt hat, ja, also der hätte sich was auf sich einbilden können. Aber nee, während ich hier mein Wittenberger Bier trinke, wird das Reich Gottes gebaut. Am Ende geht es nicht um mich. Am Ende geht es nicht um mich. Am Ende ist unser Leben ein einziges Loslassen. Ein gutes, kein plattes, kein vertröstendes, aber ein gutes: Gott macht das schon. Gott macht das schon. Ich traue ihm da ziemlich viel zu. Ich bin in seiner Hand. Gott hat das schon im Griff. Gott hat auch diese Zeit im Griff. Gott hat auch irgendwie diese ganze, ja, also die ganzen Ängste, diese ganze Krise im Griff. So, er ist nicht in Panik. So sehr ich das manchmal bin oder entmutigt ich bin, er ist es nicht. So. Wer sich unter dieser Wolke befindet, vergisst das manchmal. Du bist Teil von Gottes großer Geschichte. Du bist nicht egal. Du bist Teil seiner Geschichte. Freu dich dran. So. Lass die Spatzen pfeifen. Lass das Reich Gottes geschehen. So. Es passiert. Manchmal mit dir, manchmal an dir vorbei, manchmal auch trotz dir. Sage ich mal ein bisschen provokant. Es gibt auch Zeiten, wo wir Gott manchmal im Weg stehen. Ich zumindest. Aber auch dann kann ich mich wie Luther zurücklehnen und sagen, während ich hier in meinem Büro mein Maß Bier, ich will jetzt keine Bilder erzeugen, aber ich kann mich zurücklehnen, loslassen, das Reich Gottes geschieht. Sieh nicht nur auf dich, auf dein Leben, sondern sieh immer auch den ganzen Horizont. So, sieh den ganzen Horizont. Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Ich finde das wenn man diesen Spruch so hört, so sanft und so seicht er erstmal sich anhört. Der hat ja irgendwie kaum mal eine Kante. So. Also ich meine, wer kann da nicht zustimmen? Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. So federleicht er sich anhört, er ist als Kampfansage gemeint. Ja, als Widerstandskraft. Dieser Satz stammt nämlich nicht von einem Mann, dieser Satz ist nicht in einer Situation geboren, von einem Mann, der alles hatte, der ein sehr bequemes Leben hatte und vor lauter Unbesorgtheit irgendwie mal so einen Satz raushaut, man muss einfach nur fröhlich sein und das Leben genießen und Gutes tun, ja auch, gar nicht, sondern dieser Satz ist von jemandem, der von Not, von Verzweiflung, von Entmutigung umgeben war. Und deswegen ist dieses Wort, dieses Sprichwort eine Kampfansage. Wenn jemand sagt, ich möchte nicht Teil einer entmutigten Atmosphäre sein. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht Teil einer müden Gesellschaft sein. Auch nicht einer müden Christenheit. Ich möchte das nicht. Ich möchte mich nicht selber runterziehen und irgendwie einstimmen in diesen Chor der Unzufriedenheit oder ja, der Entmutigung, sondern ich möchte dagegenhalten. Ich möchte mich gesendet wissen. Ja, ich möchte Licht sein. Ich möchte Salz sein. Ich möchte einen Unterschied machen. Ja, ich möchte für Gott an einer Stelle dagegenhalten. So. Don Bosco hat das im Angesicht von Not und Leid, hat diesen Satz für sich gewonnen. Und hat ihn gelebt. Und wir sind eingeladen, im Angesicht von allgemein wahrnehmbarer Entmutigung, Ermüdung, Zermürbung und so weiter, diesen Satz für uns neu zu gewinnen und als echtes Gegenmittel einzusetzen. Ja, ein Statement für sich. Ich möchte das. Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Eine Kampfansage an die eigene Entmutigung. That's it. Letztendlich finde ich, ist das auch ein weihnachtlicher Gedanke. Macht die Tore auf, macht hoch die Tür. Wir singen gleich nochmal so ein Lied. Macht die Tore auf, öffnet eure Herzen, denn der König kommt und zieht bei uns ein. Gott Platz machen. Ja, Gott Platz machen, ihm Raum geben. Dann kann sich fröhlich sein, Fröhlichkeit, Lebensfreude entwickeln. Vielleicht bekomme ich dann auch ein Stück Mut zum Gutes tun. Also herzliche Einladung, dieses Lied nicht nur zu singen, sondern zu beten und sich das zu eigen zu machen, sowohl jetzt als auch weit über heute hinaus. Ich bete noch mit uns. Guter Gott, fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Das hört sich irgendwie leicht und einfach und ziemlich bequem an. Aber wir merken, wo uns, wo wir selber irgendwie entmutigt sind. Wo wir selber uns irgendwie auf so eine Abwärtsspirale befinden. Oder wo wir uns zumindest schnell mitreißen lassen. Dieser Satz lädt uns ein, letztendlich lädst du uns ein, in deinem Sinne dagegen zu halten. Mit dir im Rücken dagegen zu halten. Nein, ich möchte nicht irgendwie diesen Kreislauf nach unten mitmachen, sondern ich möchte dem standhalten. Das Entscheidende musst und wirst du in uns wirken, wenn wir diesen Wunsch haben. Wenn wir uns dir hinhalten, dann ist die große Überzeugung, dass du uns diese Kraft für diese Stimmen in unserem Leben, diese Widerstandskraft, dass du uns die schenkst. Und darum bitte ich dich, für jeden Einzelnen, der sich irgendwie unter dieser Wolke gerade befindet, spann du irgendwie über jeden so einen kleinen Schirm aus, wo diese Wolke irgendwie keinen Zugriff mehr hat, wo man irgendwie einen Ort des Schutzes hat und der Neuaufstellung und der neuen Perspektive, einer Freude, eines Fröhlichseins. Bitte wirk du in uns, das brauchen wir und das wünschen wir uns. Amen.